Law on Air. Willkommen beim Podcast der Anwaltskanzlei CMS Schweiz. Mit unseren Gästen diskutieren wir Rechtsfragen, die bewegen. Bleiben Sie mit uns informiert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von CMS Podcast Law on Air zum Thema Real Estate Transaktionen im Metaverse. Ich bin Tina Balzli, Partnerin, Rechtsexpertin bei CMS Schweiz im Bereich Fintech, Blockchain und Krypto. Lieber Christian, ich freue mich, dich heute in unserem Podcast zu Immobilientransaktionen im Metaverse zu begrüßen. Ich darf dich noch kurz unserem Publikum vorstellen. Du bist als Marketing-Experte Managing Partner bei der Digital Agency Kuble AG und fokussierst stark auf den Bereich des Digital Marketings inklusive Web3, Krypto-Blockchain und Metaverse. Zudem bist du ein Partner der Metaverse Academy. Wir kommen noch ausführlicher darauf zu sprechen. Lass uns aber erstmal die Grundlagen klären. Was ist für euch von der Kuble AG das Metaverse und wie seid ihr darauf gestoßen?
Hallo Tina, vielen Dank mal für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein. Und auf deine erste Frage kommend, würde ich mal beginnen mit, wie sind wir darauf gestoßen? Wir haben vor mehr als einem Jahr, hatten wir geplant, mit anderen Unternehmern, befreundeten Unternehmern, eine Kryptokonferenz in Zürich umzusetzen. Und im Zuge dessen wollten wir auch in anderen Städten die Konferenz anbieten, so quasi Satellitenstädte. Und dann hat auch jemand gemeint, wäre es nicht noch cool, auch im Metaverse dann quasi diese Konferenz umzusetzen. Aus der Konferenz ist dann nichts geworden, aber wir haben uns begonnen, mit dem Thema Metaverse zu beschäftigen. Und gerade unser Head of Innovations und Gründer, der Gustavo Salami, ist dann quasi in das Rabbit Hole rein und dort verschwunden und hat sich jetzt die letzten 1,5 Jahre intensivst mit dem Metaverse beschäftigt. Und so sind wir Schritt für Schritt eigentlich dann vorwärts gekommen, haben mehr Erfahrungen gesammelt und unter anderem dann auch dort Land gekauft und Land bewirtschaftet und so weiter. So, das war der erste Teil der Frage. Der zweite Teil der Frage für uns, also ich beziehe das jetzt auf Kuble, nicht auf mich persönlich, was das Metaverse ist. Wir haben festgestellt, es gibt noch keine einheitliche Definition zum Metaverse für uns. Das unterrichten wir auch in der Metaverse Academy. Am Sinn des virtuellen Parallelwelten, die man alleine oder gemeinsam mit anderen interaktiv erleben kann. Und gerade das Erlebbare, das ist wichtig in dem Zusammenhang. Also wir sehen das als nächste Evolutionsstufe vom Internet und sagen auch dazu das erlebbare Internet. Häufig ist das noch ein bisschen abstrakt, deswegen verwenden wir oft das Beispiel, wenn wir beide jetzt auf einer Webseite, sagen wir auf eurer CMS-Webseite, zur gleichen Zeit drauf wären, dann würden wir uns nicht sehen, wir würden nichts wissen voneinander und wir würden auch nicht interagieren oder reden können. Das ist anders im Metaverse. Wir wären da in einem gemeinsamen Raum, in einer gemeinsamen Szene und würden uns dort sehen. Wir würden unsere Avatare sehen, wir könnten miteinander reden, wir könnten miteinander interagieren. Und das unabhängig davon, ob der Betreiber dieses Raums, dieser Szene mit dabei ist, das möchte oder nicht möchte. Und von dem her zusätzliche Dimensionen oder mehrere zusätzliche Elemente, die dort ins Spiel kommen. Wichtig ist auch noch, für uns gibt es nicht ein Metaverse, sondern es sind unterschiedliche Parallelwelten, unterschiedliche Metaverses. Und wir glauben auch nicht daran, dass es künftig ein Metaverse geben wird, sondern dass es teilweise themenspezifisch, teilweise plattformspezifisch, teilweise auch basierend auf den Stoßrichtungen, zu denen ich gleich kommen werde, dass es unterschiedliche Metaverses gibt. Ich habe Stoßrichtungen schon angesprochen. Wir sehen auch Unterscheidung in zentrale, dezentrale und customized Metaverses. Was ist dort der Unterschied? Zentrale Metaverses werden von Firmen betrieben wie Meta, vormals Facebook oder Microsoft. Dort das Besondere ist, dass die Spielregeln bestimmen, dass die in der Regel auch Daten sammeln, sehr viele Daten, wie wir das jetzt schon kennen, künftig wahrscheinlich noch mehr und auch versuchen, diese Daten zu monetarisieren. Diese Firmen stellen die Plattform zur Verfügung, die man dann nutzen kann, wo auch andere Firmen dann Applikationen drauf bauen können. Also diese App-Economy, die wir jetzt schon am Mobile kennen, kommt da dann auch vor allem in Brillen, also in VR- oder AR-Brillen. Das ist auch noch speziell für die zentralen Metaverses, dass die VR-Welten über Brillen erlebbar werden. durch das Bestimmen der Spielregeln können die beispielsweise auch sagen, sie verändern die Spielregel und dann irgendein Item, das man bislang verwendet, ist dann auf einmal nicht mehr verwendbar. Das ist auch ein Unterschied zu den dezentralen Metaverses. Bei den dezentralen Metaverses, beispielsweise Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, die sind Web3-basiert, das heißt Blockchain-basiert. Und dort speziell ist, dass es auch digitalen Besitz gibt. Was Besitz bedeutet, werden wir dann später wahrscheinlich noch besprechen. Aber Besitz hier in Form von NFTs. Und man kann NFTs jetzt beispielsweise besitzen in Form von Wearables, also Kleidungsstücke, die der Avatar trägt. Es gibt NFTs jetzt als Items, irgendwie Schwert oder Stab oder was auch immer. Auch Namen oder Domains. Also man kann dann auch die URL, die Domain auf dem jeweiligen Metaverse dann kaufen und eben auch Land kaufen. Also es gibt noch mehrere Formen von NFTs, aber die sind speziell relevant fürs Metaverse. Und bezüglich Landkauf, also wir haben selbst auch auf Decentraland Land gekauft vor rund einem Jahr und quasi besitzen jetzt diese NFTs, die sitzen in unserer Wallet. Und der Landkauf ermöglicht uns auch, dass wir das Land in diesem Metaverse bewirtschaften. Bei den dezentralen Metaverses, was sonst noch relevant oder spannend ist, ist, dass die Datenhoheit beim User bleibt. Also muss ich bei diesen Metaverses nicht anmelden, dementsprechend dann jetzt seine Daten preisgeben. Man dockt sich an oder connectet sich lediglich mit dem Wallet. Und die einzigen Daten, die die Plattform kennt dann über den User, ist die IP-Adresse und die Wallet-Adresse, also der Public Key. Und zwei weitere wichtige Punkte sind auch noch, meistens, wenn die wirklich dezentral sind, diese Metaverse-Plattformen, dann werden sie nicht von Firmen betrieben, sondern von Communities oder mit sogenannten DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, wo quasi die Governance vorher schon festgeschrieben ist in Smart Contracts und dann häufig auch über Improvement Protocols oder Abstimmungen dann darüber bestimmt wird und in der Regel auch über den Besitz der Token, da man Stimmrechte hat, wie dann die Weiterentwicklung auch passiert von diesen Plattformen. Und der letzte Punkt, der auch noch sehr relevant ist, ist anders als bei den Zentralen, wo man mit den Brillen die Metaverses erleben kann, ist es momentan noch, mit Betonung auf momentan, weil da wird es sicher Weiterentwicklung auch geben, schon in absehbarer Zeit, aber es ist momentan noch so, dass die Dezentralen nur via Desktop genutzt werden können. Das hat als Konsequenz, dass es nicht dieses VR im immersive Erlebnis ist, sondern dass es eher so ein Erlebnis ist wie Ende der 1990er Jahre, wo man SimCity gespielt hat. Also ein sehr ähnliches Feeling, also auch die Grafik sehr reduziert. Genau, das ist der zweite Bereich, dezentrale Metaverses. Und dann gibt es noch die dritte Stoßrichtung, die Customized Metaverses. Das sind keine offenen Plattformen, keine offenen Welten, sondern geschlossene, wo wir beispielsweise im Auftrag von Firmen für sie so eine geschlossene Welt bauen. Und der Vorteil dort ist für die, dass sie die Regeln bestimmen können, speziell wenn das stark regulierte Branchen sind, wo auch wichtig ist, welche Daten gespeichert werden, wo die gehostet werden, kann dann alles bestimmt werden und definiert werden. Und man kann dann auch quasi die Inhalte, den Content zuschneiden auf die Zielsetzungen, auf die Zielgruppen und so interaktive Erlebnisse bauen, ohne die Einschränkungen zu haben oder die Spielregeln zu haben von den zentralen Metaverses oder die dezentralen Metaverses. Also so sehen wir die drei unterschiedlichen Stoßrichtungen und Metaverse allgemein.
Wunderbar, das sind sehr interessante Einblicke und Erfahrungen und sicherlich auch relevant für andere Unternehmen, die sich auch langsam an das Metaverse und seine Möglichkeiten herantasten möchten. Du hast den Grundstückskauf im Decentraland angesprochen. Das läuft typischerweise nicht, wie man sich es allenfalls vorstellen könnte, über ein bloßes Landregister ab, sondern über den Erwerb von sogenannten Non-Fungible Tokens, NFTs, du hattest es erwähnt. Unsere Hörer, NFTs sind bekanntlich im Wesentlichen eben kryptografische Token und die sind im Gegensatz etwa zu Kryptowährungen wie Bitcoin nicht fungibel, das heißt eben gerade nicht beliebig gegenseitig austauschbar. Sie sind somit individualisierte digitale Erzeugnisse, Einzelstücke, die beispielsweise, und das ist unser Thema, Berechtigung an einer bestimmten digitalen Landparzelle oder Grundstück im Metaverse verkörpern. Somit nahtlos im Web3-Applikationen wie dem Metaverse integriert werden können. Also lasst uns euren Grundstückskauf nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Kannst du uns von eurem Kaufprozess berichten? Bei Decentraland ist es ja so, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, digitales Land in der Form eines NFTs zu kaufen. Und zwar eben über die Kryptowährung von Decentraland namens Mana. Erste Möglichkeit, Kauf des Land-NFT über den externen Handelsplatz OpenSea. Und die zweite Möglichkeit, über den eigenen Decentraland-Marktplatz. Welchen Weg habt ihr gewählt und was waren die Schritte, die ihr durchlaufen musstet?
Wir haben direkt über Decentraland gekauft, also über den Marktplatz von Decentraland, wo man das Land kaufen kann, neben dem Land aber auch noch die Namen oder auch Variables. Beim Landkauf ist es so, dass man dort die zum Verkauf stehenden Parzellen sieht und man bekommt dann noch weitere Details dazu, wie beispielsweise der Preis. Ist es ein Bidding-System oder kann man direkt kaufen? Die Koordinaten und auch welche Besonderheiten die Parzelle hat, also beispielsweise ob eine Straße in der Nähe ist oder ob es in der Nähe von einem Plaza ist. Und was auch noch sehr spannend ist, man sieht auch die Kaufs- und Verkaufshistorie. Also das ist quasi von der Blockchain, wo man dann wirklich sieht, die Wallet-Adressen von wo, zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Preis transferiert worden ist. Wie sind wir vorgegangen? Also wir haben uns zu Beginn einmal Gedanken machen müssen, welche Wallet wir denn verwenden. Also man braucht eine Krypto-Wallet für den Kauf und dann auch für die Aufbewahrung des NFTs. Und dort die Fragestellung ist dann, wer hat den Zugriff zu dieser Wallet? Wie wird der NFT dann auch entsprechend gesichert? Der zweite Schritt ist dann, dass man den Mana für den Kauf dann auch reinbringen muss in die Wallet. Das passiert über einen Exchange. Das heißt, man muss auf einen Exchange den Mana kaufen, entweder indem man auch Fiat, also Schweizer Franken, auflädt und dann direkt Mana kauft oder den Umweg über andere Kryptowährungen wie beispielsweise Bitcoin. Der nächste Schritt dann die Recherche, welches Land denn wirklich in Frage kommt. Es ist ein sehr ineffizienter Markt. Teilweise sind massive Unterschiede in den Preisen für vermeintlich sehr ähnliche Parzellen. Und dort ist einmal Recherche notwendig. Was ist denn überhaupt preislich in Ordnung? Und dazu braucht man eine Art Bewertungsmodell, was es so offiziell ja nicht gibt. Das heißt, wir haben für uns selbst dann die Bewertung vorgenommen und dort gibt es zum Teil Kriterien, die wir auch in der Immobilienbranche kennen. Teilweise aber auch Kriterien, die man nicht heranziehen kann. Also beispielsweise das Thema Lage ist viel weniger wichtig im Metaverse als im echten Leben. Aus dem Grund, weil ein Avatar sich auch teleportieren kann. Er kann auf Knopfdruck auf eine Parzelle, quasi beamt er sich dort drüber im übertragenen Sinn. Und auch wenn man die direkte URL hat oder den Domainname, dann kann man auch gleich direkt reinspringen zu der jeweiligen Parzelle und muss dann nicht kilometerweit laufen sozusagen. Und nachdem wir dann quasi für uns selbst so die Bewertung, subjektive Bewertung, das ist noch wichtig, vorgenommen haben, haben wir dann halt eine Auswahl gehabt von 3-4 Parzellen und haben uns schlussendlich dann für eine entschieden. Der erste Kauf damals war im November 2021, war eine Einzelparzelle. Der zweite Kauf, das waren 4 Parzellen, das war quasi ein ganzes Estate, wo 4 zusammengebündelte Parzellen dann gekauft worden sind im Dezember 2021. Der Landkauf ist dann so über die Bühne gegangen, dass wir auf dem Marktplatz den Kauf bestätigen haben müssen und dadurch die Transaktion ausgelöst worden ist. Das heißt, dass über einen Smart Contract dann von uns die Mana, die vereinbarten Mana dann transferiert worden sind zu der anderen Wallet-Adresse und im Gegenzug der NFT dann in unsere Wallet transferiert worden ist. Das passiert innerhalb von Sekunden. Man kann dann auch auf der Blockchain die Transaktion entsprechend mitverfolgen. Und sobald der Token dann in der eigenen Wallet ist, kann man mit der Bewirtschaftung vom Land beginnen.
Christian, jetzt hast du die ökonomischen Aspekte des Landkaufs im Metaverse angesprochen. Das alleine ist schon extrem interessant. Sehr interessant ist natürlich auch, was das Rechtliche bedeutet. Also was erwerben wir tatsächlich beim Kauf eines sogenannten Land-NFTs? Oder anders gesagt, was für Rechte erhält der Käufer eines Land-NFTs nun tatsächlich an diesem digitalen Originalland? Hier gilt es ganz genau hinzuschauen. Im Fall von Decentraland beispielsweise bleibt die dahinterstehende Foundation insbesondere Eigentümerin der Immaterialgüterrechte an dem Land Smart Contract, anders als bei den sonstigen NFT oder dem User-Content innerhalb des Metaverses. Die Foundation erwirbt allerdings auch keine Immaterialgüterrechte an den durch die User in dem Land eingebrachten Inhalte. Sofern die Immaterialgüterrechte an dem Land Smart Contract allerdings bei der Betreiberorganisation verbleiben, lässt sich zu Recht fragen, was dann mit dem angesprochenen Ownership-Konzept effektiv für Rechte an den Land-NFT-Halter übertragen werden. Zumal nicht von einem sachenrechtlichen Eigentumsbegriff hinsichtlich der Grundstücke ausgegangen werden kann. In der Quintessenz sind die entsprechenden Rechte dann als Zugangs- und Nutzungsrechte zu qualifizieren. Die relevanten AGB, gerade auch von Decentraland, erhalten weiterhin viele Hinweise auf Risiken betreffend technische und regulatorische Unsicherheiten im Kryptobereich. Beispielsweise wird darauf hingewiesen, dass die Land-NFT durch regulatorische Untersuchungen oder Maßnahmen gegebenenfalls wertlos werden könnten, sofern der Zugriff auf sie durch die entsprechenden Maßnahmen beschränkt wird. Zudem gibt es in einschlägigen Metaverse-AGB natürlich einen weitestgehenden Ausschluss von Haftung der Betreiberorganisation. Die Metaverses weisen in ihren AGB mithin sogar noch darauf hin, dass es keine Garantie gibt, dass das entsprechende Metaverse bis in alle Ewigkeiten betrieben wird. In anderen Worten, der Betrieb kann zumindest gemäß den AGB jederzeit auch einfach eingestellt werden und die Land-NFT wären dann voraussichtlich wertlos. Deswegen meine Frage an dich. Welchen rechtlichen oder faktischen Fragestellungen oder Schwierigkeiten seid ihr bei eurem Real Estate-Kauf im Metaverse bislang über den Weg gelaufen?
Es gab tatsächlich einige Fragestellungen, die uns beschäftigt haben, vor dem Kauf, aber auch dann noch danach. Und das hat schon mal begonnen mit der Wallet, das habe ich kurz erwähnt, welche Wallet zu verwenden ist und dann auch, wie der Private Key dann gesichert wird. Wer hat Zugriff zur Wallet, wer kann Transaktionen machen. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig, ist jetzt weniger rechtlich wichtig, aber dann für die Nutzung und für die Sicherheit auch. Für den NFT selbst, das haben wir uns die Frage gestellt, könnte uns jetzt Decentraland, also die Foundation oder Community, den NFT wegnehmen? Dort sind wir so zum Schluss gekommen, der sitzt bei uns in der Wallet, der ist auf der Blockchain, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren oder wird nicht möglich sein. Jedoch könnte es theoretisch möglich sein, dass der NFT dann ungültig wird, unbrauchbar wird oder weniger wert gemacht wird durch diverse Entscheidungen der Community. Dieses Risiko war uns bewusst. Gleichzeitig haben wir uns aber auch die Frage gestellt, so wie die Decentraland aufgestellt ist, also als DAO und Community-Projekt, wo die Community auch Token-Owner ist und sehr, sehr viele von denen auch Land besitzen, würden die dafür stimmen oder einen Antrag einbringen, das Land unbrauchbar oder ungültig zu machen. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass das eher unwahrscheinlich ist, weil wir nicht davon ausgehen, dass jemand den eigenen Ast absägt, auf den er selbst sitzt. Also sind wir dieses Risiko mal eingegangen. Dann ist aber natürlich die nächste Fragestellung, ist Decentraland in dem konkreten Fall jetzt in 1, 2 oder 5 Jahren überhaupt noch relevant? Ist es noch eine Plattform, die genutzt wird? Ist es noch einer der führenden Metaverse-Player im Markt? Und das ist ein Risiko oder das ist eine Frage, die wir jetzt nicht abschließend beantworten können. Sie sind momentan sicher unter den Führenden, aber da kommen gefühlt wöchentlich neue Metaverses raus. Und dieses Risiko bleibt bestehen. Und dieses Risiko wird bis zu einem gewissen Grad auch dadurch mitigiert, indem dann die Mietpreise vom Land auch entsprechend gesetzt werden. Aber zu dem komme ich dann später noch. Es ist ein Hochrisiko-Investment, das war uns von vornherein klar. Und das hat eben auch dann einen Einfluss auf den Mietpreis des Landes. Also wir haben den Mietpreis lange diskutiert, wie hoch der anzusetzen ist, unter anderem auch in Bezug auf Risiko- und Renditeüberlegungen. Und sind für uns zum Schluss gekommen, dass man es eigentlich nicht vergleichen kann mit einem Immobilieninvestment in der echten Welt, das dann irgendwie auf 20 Jahre oder so amortisiert wird, sondern dass es eher als Private Equity Investment anzusehen ist, also im Sinne von Risikorenditeüberlegungen und dementsprechend auch die Amortisationszeit deutlich geringer ist, was wir für uns, wenn es durchgängig vermietet wäre, das Land, dass das in 1 bis 2 Jahren amortisiert werden müsste. Und dementsprechend dann auch die Fragestellungen, ist es in 2, 3, 5 Jahren noch relevant, sie immer noch wichtig ist, klar, aber weniger wichtig ist, weil das Land dann bis dorthin zumindest schon amortisiert ist.
Also wir sehen, es ist ein gewisses Risiko dabei, aber ihr seht das hauptsächlich als Chance und deswegen seid ihr da vorne mit dabei.
Ja, wir sehen es halt auch deswegen als Chance, weil wenn man kein Land besitzt oder kein Land mietet, bei diesen dezentralen Metaverses kann man nichts machen dort. Man kann es nicht bewirtschaften, man kann nichts bauen, man kann keine Events, Konzerte, Kampagnen machen. Von dem heißt es Einstiegsnotwendigkeit. Und durch das Bewirtschaften dann wird dann auch erstens einmal Erfahrung gesammelt, was dort möglich ist, wo die Limitierungen sind. Und andererseits können wir halt dann auch unseren Kunden dadurch Services anbieten. Also von dem her ist das risikobewusst eingegangen worden.
Absolut, absolut. Und jetzt weiß ich, dass ihr natürlich noch ganz viele andere, weitere spannende Projekte habt und daran arbeitet. Eines davon ist das Etablieren eines Metaverse Real Estate Funds oder Zertifikats. Was kannst du uns dazu erzählen?
Ja, genau. Also da sind wir noch in einer sehr frühen Phase. Da laufen jetzt Gespräche, aber da ist noch nichts irgendwie in trockenen Tüchern. Ein interessanter Aspekt dabei ist jedoch, dass Interesse besteht, ein Virtual Real Estate Fund oder Zertifikat aufzulegen, wo wir dann quasi in unterschiedliche Metaverses investieren, das heißt Land dort kaufen, also diversifiziert innerhalb dieses Hochrisiko-Investments diversifiziert. Bei etablierten Metaverse-Playern wie beispielsweise Decentraland oder Sandbox, gleichzeitig aber auch bei neuen aufstrebenden Metaverses, die es jetzt schon gibt, aber noch ganz neu sind oder die vielleicht künftig erst kommen. Und dort ist einerseits die Überlegung, dass man quasi über Spekulation, ja, dass dort dann mehr Interesse, mehr Reichweite, mehr Usage kommt, dann auch die Landpreise höher werden, dass es so zu einer Wertsteigerung kommt. Andererseits aber auch durch die Bewirtschaftung des Landes, wo wir auch Erfahrung haben, wo wir jetzt Erfahrung gesammelt haben, wo wir Use Cases haben, wo wir die Kompetenz mitbringen und dadurch dann quasi auch für dieses Finanzprodukt Cashflow generiert werden kann, abseits der reinen Spekulation. Und was wir da aus Kuble mitbringen in diesen Rucksack an Kompetenzen, ist einerseits mal das Monitoring der unterschiedlichen Metaverses, dann die Bewertung vom Land oder vom Land auf den unterschiedlichen Metaverses, die Umsetzung des Kaufes und die Abwicklung des Kaufes, die Custody, die Aufbewahrung der Token in Wallets und dann natürlich die Bewirtschaftung, also dass man dann wirklich Häuser baut, Gamification, Infotainment, Variables kreiert, um so quasi mit Firmen, die temporär aktiv werden wollen in den Metaverses, dass man die serviciert, bedient und Videos macht.
Ja, es wird dann interessant sein zu schauen, wie sich das, so ein Konstrukt, in das bestehende Kollektivanlagenrecht einordnet.
Ja, wenn es dann spruchreif werden sollte, dann werden wir sicher nochmal anklopfen bei dir und euren Support in Anspruch nehmen.
Jederzeit, sehr gerne. So, jetzt kommen wir zum Schluss noch zu eurer Metaverse Academy, die ihr aufgesetzt habt. Dort bist du auch ein Partner. Was können wir uns darunter vorstellen und was machst du da?
Die Metaverse Academy ist eine Bildungseinrichtung, die wir im April 2022 gegründet haben, also vom halben Jahr ungefähr. Und das Ziel ist, salopp ausgedrückt, wir wollen die Welt Metaverse fit machen und dabei aber im Metaverse unterrichten. Wir sehen es als fundamental wichtig an, dass man nicht nur über das Metaverse spricht und theoretisch darüber Bescheid weiß, sondern dass man wirklich im Metaverse drinnen ist, weil man nur dann das versteht, da die Möglichkeiten, die Limitierungen. Und deswegen sind die meisten Kurse von uns auch im Metaverse. Das heißt, wir lernen im Metaverse über das Metaverse. Aktuell gibt es dort schon einen Basiskurs, einen Metaverse-Basiskurs, einen Metaverse-Strategist-Lehrgang. Dann auch noch einen marketing-spezifischen Relationship-Economy-Lehrgang. Neu jetzt ist ein Web3-Lehrgang aufgelegt, der Ende Oktober startet. In der Pipeline ist auch noch ein NFT-Lehrgang. Und wir werden dann nächstes Jahr das Serviceangebot laufend ausweiten, jetzt für klassische Lehrgänge im Metaverse. Was wir heute neben den Lehrgängen noch anbieten, sind auch Team-Workshops, also beispielsweise für Marketing-Teams, für Innovationsteams, für Digitalisierungsteams. dass die einen halben Tag oder auch mehrere Tage einen Workshop machen, customized. Dann bei Konferenzen und Events machen wir oft auch so Metaverse Experiences oder Experience Corners, wo unterschiedliche Devices mit Brillen, Decentraland oder Sandbox, also auf Laptops und so weiter, dann auch wirklich ausprobiert werden können von den Teilnehmern. Und last but not least auch noch individuelle C-Level-Trainings, die dann auch zugeschnitten sind auf die Fragestellungen der jeweiligen C-Levels.
Somit unbedingt mal vorbeischauen in der Metaverse Academy. Lieber Christian, ich danke dir ganz herzlich für das spannende Gespräch. Wir werden das sicher fortsetzen. Danke.
Danke dir, Tina.
Mehr Informationen über unsere Speaker und CMS Schweiz finden Sie auf unserer Website cms.law. Abonnieren Sie unseren Podcast und bleiben Sie weiterhin mit uns informiert.